Ja, nochmal herzlich willkommen zu unserer Ringvorlesung, heute mit Lisa Vollmer. Bevor ich Sie vorstelle, möchte ich aber noch mal kurz ein paar Worte verlieren, weil heute die letzte Vorlesung unserer Reihe ist. Wir drei haben uns sehr gefreut, dass die Vorlesung auf ein so großes Interesse gestoßen ist, sowohl bei den Studierenden in Basel als auch darüber hinaus. Das Wichtigste dabei sind natürlich die spannenden Vorträge, für die wir uns nochmal bei den Vortragenden bedanken. Aber auch für die Organisation haben wir Unterstützung bekommen, sowohl von der Graduate School of Social Sciences der Uni Basel, als auch von den studentischen MitarbeiterInnen an unserem Lehrstuhl und dem Sekretariat der Soziologie. Auch dafür also nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten. Wir hoffen, dass die Ringvorlesung einige interessante Anstöße gegeben hat. Und wir arbeiten dazu auch noch daran, ein Sammelband zu der Reihe zu gestalten. Der wird hoffentlich auch den einen oder die andere hier dann interessieren. Heute spricht Lisa Vollmer. Sie ist Postdoktorandin am Institut für Europäische Urbanistik in Weimar. Sie hat an der TU Berlin promoviert zum Thema Mieterinnenbewegungen in Berlin und New York, die Formierung politischer Kollektivität. Sie hat außerdem zahlreiche Beiträge zur Wohnungsforschung veröffentlicht, unter anderem eine Monographie zu Strategien gegen Gentrifizierung, und ist Redaktionsmitglied bei Suburban, Zeitschrift für kritische Stadtforschung. Heute spricht sie mit uns über die Wohnungsfrage und Mieterinnenbewegung in der kapitalistischen Stadt und damit über ein Thema, das wahrscheinlich die meisten von uns auch schon mal persönlich berührt hat. Wir freuen uns sehr auf den Vortrag und danke, dass Sie heute hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Genau, man kann ja mittlerweile gar nichts mehr hingehen, ohne dass sofort alle einem erzählen, wie schrecklich das mit den Mieten ist und dass man keine Wohnung findet. Deswegen, genau, ist ja immer viel Sympathie für dieses Thema. Ich werde heute was erzählen zur Wohnungsfrage und zur Mieterinnenbewegung in der kapitalistischen Stadt. Im Oktober 2020 wurde die Liebig 34 in Berlin geräumt. Die Liebig 34 ist ein Anfang der 1990er Jahre in Ostberlin besetztes Haus, das seither zum autonomen und subkulturellen Raum und zum linksradikalen Symbol geworden ist. Die Räumung wird von dem aktuellen Eigentümer Padovic durchgesetzt, der in Berlin weit bekannt ist für seine unsozialen Vermietungspraktiken. Die Räumung geht recht schnell und trotz eines großen und monatelangen Mobilisierungsaufwandes waren relativ wenige Leute bei dieser Räumung und bei der abendlichen Demo anwesend. Es gab auch relativ wenig inhaltliches Medienecho zum Thema der Wohnraumversorgung. Es wurde sehr viel berichtet, aber der Fokus dabei lag eigentlich immer auf dem angeblichen Chaoten und der Gewalt, die da ausgeübt wurde. Dagegen auf der anderen Seite zwei Bilder aus der mietenpolitischen Bewegung in Berlin. Einmal die Mietenwahnsinn-Demonstration 2019, wo über 30.000 Menschen mitgemacht haben. Und unten ein Bild der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die hier in der ersten Stufe über 77.000 Unterschriften für ihr Volksbegehren übergeben haben. Also eine deutlich größere Mobilisierung für diese Themen. Das Medienecho war auch auf beide dieser Aktionen, Kampagnen sehr groß und hat tatsächlich auch überregional in die Presse geschafft. Die Frage ist also, warum ist es so unterschiedlich hier? Es scheint ja erstmal ums gleiche Thema zu gehen, nämlich die Wohnraumversorgung. In einem Fall gelingt die Mobilisierung, in dem anderen Fall aber nicht. Man könnte es natürlich sagen, ja klar, die radikalen Forderungen der Liebig 34 können sich nicht so viele Menschen dem anschließen, deswegen sind da nicht so viele dabei. Aber auf der anderen Seite, die mietenpolitische Bewegung ist auch radikal mit ihren Enteignungsforderungen. Dadurch lässt sich also das Gelingen oder Nicht-Gelingen so einer Solidarisierung nicht erklären. Woran liegt dann dieser Unterschied? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich in den nächsten 50 Minuten folgende Schritte mit Ihnen gehen. Ich möchte einmal etwas ganz allgemein zu Wohnen und sozialer Ungleichheit sagen, dann die Wohnungsfrage in der kapitalistischen Stadt mit von Engels bis David Harvey kurz erläutern und dann anschließend über Wohnraumregime und Mieterinnenbewegungen in der fordistischen Stadt Westdeutschlands sprechen und anschließend über die gleichen Dinge in der neoliberalen Stadt heute in Deutschland. Wohnen ist eng mit sozialer Ungleichheit verbunden. Diese soziale Ungleichheit manifestiert sich eben räumlich, zum Beispiel hier auf der einen Seite in armen Vierteln und wie Hüttensiedlungen für Wohnungslose, die in Berlin der 1870er Jahre entstanden sind, hier die Barackensiedlung in Kreuzberg in Berlin oder auf der anderen Seite eben eine Villenkolonie, die zur gleichen Zeit in Zehlendorf in Berlin entstanden ist. Auch heute noch zeigt sich diese räumliche Polarisierung sehr eindrücklich, wie zum Beispiel in diesem ikonischen Bild der Stadtgeografie, das in Rio de Janeiro entstanden ist, wo wir auf der einen Seite eine Gated Community sehen, und die direkt quasi mit einer Mauer anschließt an einen Slum. Man muss aber gar nicht so weit, auch heute nicht so weit wegschauen. Corona hat den Zusammenhang von Wohnen und sozialer Ungleichheit wieder mal auf vielfältige Weise gezeigt. Für Menschen mit geringem Einkommen stellt sich der Corona-Alltag nämlich ganz anders dar als von den Spiegelmacherinnen auf diesem Cover hier imaginiert und vermutlich gelebt. Also die meisten wohnen ja dann doch nicht im Einfamilienhaus mit dem großen Garten, in dem sie dann fröhlich ihr Homeoffice gestalten können, sondern wer eben eine kleine Wohnung hat, der hat auch wenig Platz für sein Homeoffice und der kann auch seine Kinder nicht in Ruhe zu Hause beschulen, wenn die vielleicht gar kein eigenes Zimmer haben. Und außerdem haben Studien mittlerweile auch für Deutschland gezeigt, dass wer in benachteiligten Quartieren lebt, auch ein höheres Risiko hat, sich anzustecken. Also Wohnen und der Wohnort hängen unmittelbar mit sozialer Ungleichheit zusammen, und zwar auf zwei verschiedene Arten. Einerseits drückt sich soziale Ungleichheit im Wohnen aus, und andererseits entsteht soziale Ungleichheit bzw. Armut erst durchs Wohnen überhaupt. Dafür zwei Illustrationen. Diese Grafik zeigt, dass wer ein geringeres Einkommen hat, der hat auch eine kleinere Wohnung zur Verfügung. Der verbraucht einfach weniger Wohnfläche. Diese Entwicklung, diese Polarisierung hat sich in den letzten 30 Jahren verstärkt. Und das gilt nicht nur für die Wohnfläche, sondern es gilt genauso auch dafür, dass die Wohnungen schlechter ausgestattet sind und schlechter gelegen sind natürlich. Also hier drückt sich soziale Ungleichheit im Wohnen aus. Umgekehrt entsteht soziale Ungleichheit und Armut durch Wohnen, wie diese Grafik zeigt, in der ist die sogenannte Wohnkostenbelastung angegeben. Das Wohnkostenbelastung davon spricht man, wenn ein Haushalt mehr als 30% seines Einkommens für Wohnkosten, also für Miete oder Darlehen oder sowas ausgibt. Wenn er mehr als 30% ausgibt, dann spricht man davon, dass ein Haushalt überlastet ist. Und wie man hier sieht, im untersten Einkommensquintil sind über 75% aller Haushalte überlastet, also zahlen eigentlich zu viel für Wohnen, was in der Konsequenz eben bedeutet, dass sie an anderen Ausgaben sparen müssen, weil das Dach über dem Kopf kann man sich ja nicht sparen. Das heißt, sie geben eben für andere Dinge weniger aus. So entsteht Armut durch Wohnen, so entsteht soziale Ungleichheit durch Wohnen. Der Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und Wohnen liegt natürlich in der Strukturierung der Wohnungsfrage in der kapitalistischen Stadt begründet. Die Wohnungsfrage nach Engels aus seinem Aufsatz zur Wohnungsfrage ist ganz kurz zusammengefasst der Widerspruch zwischen Wohnraum als Ware auf der einen Seite und Wohnraum als Grundbedürfnis auf der anderen Seite, wo sich eben ein grundsätzlicher Widerspruch daraus ergibt. Und dieser Widerspruch wurde in der Wohnungsforschung immer weiter noch ausformuliert, genauer definiert, was damit gemeint ist. Also auf der einen Seite haben wir das Wohnen als Grundbedürfnis. Das bedeutet, ein Obdach zu haben, ein Dach über dem Kopf, Sicherheit zu haben, ein Zuhause zu haben. Es bedeutet auch, Zugang zu Infrastruktur zu haben. Also die Qualität von Wohnraum bemisst sich eben nicht nur nach dem Grundriss, sondern auch, wo wir wohnen, entscheidet darüber, welchen Zugang zu Infrastrukturen der Daseinsvorsorge zu haben, also zu welchen Krankenhäusern, Verkehr, Schule, Kitas, die Internetqualität, zur Kultureinrichtung und so weiter. Wohnraum als Grundbedürfnis hängt auch damit zusammen, dass eben nachbarschaftliche Netzwerke zur Verfügung stehen, je nachdem, wo ich wohne, die natürlich auch wichtig sind, welche Netzwerke man da aufbauen kann. Der Wohnort kann auch Identität geben, zunehmend. Wo man wohnt, macht eben etwas aus für die eigene Subjektivität. Und damit zusammenhängend kann ein Wohnort auch über Prestige oder Stigmatisierung entscheiden. Es ist also zum Beispiel nachgewiesen, dass die Angabe von bestimmten Wohnlagen sich negativ bei Bewerbungen auswirken kann. Man denkt mal zum Beispiel an die Stigmatisierung von sogenannten Großwohnsiedlungen. Auf der anderen Seite haben wir also Wohnraum als Ware. Wohnraum wird als Ware gehandelt und das führt eben zu den immer gleichen Problemen mit der Wohnraumversorgung, weil es einfach nicht profitabel ist, Wohnungen für untere Einkommensschichten bereitzustellen. Daraus lässt sich kein Profit machen, weil die Investitionskosten einfach sehr, sehr hoch sind. Und deswegen passiert das in der warenförmigen Produktion von Wohnraum einfach nicht. Das ist dann sozusagen dieser Widerspruch, diese das heißt, ein ständiger Mangel herrscht eigentlich vor an Wohnungen. Und obwohl Wohnraum als Ware gehandelt wird und Wohnungsmarkt sich unterscheidet sich eigentlich stark von einem normalen Markt, wenn man überhaupt von normalen Märkten sprechen kann. Aber der Wohnungsmarkt ist eben auf jeden Fall kein solcher, weil eine Wohnung keine normale Ware ist. Eine Wohnung ist kein Toaster, könnte man sagen, weil sie eben von einer Reihe von Besonderheiten gekennzeichnet ist. Erstens von Immobilität. Anders als ein Toaster ist eine Wohnung immobil, deswegen ja auch das Wort Immobilie. Ein Überangebot an Wohnungen in einer bestimmten Region kann also das Unterangebot in einer anderen Region nicht ausgleichen, weil die Wohnung sich nicht hin und her bewegen kann. Und auch die Nachfrageseite der Mieterin ist nicht hochgradig mobil, weil Umzüge Kosten verursachen, weil der Arbeitsplatz erreichbar sein muss und weil sich Menschen natürlich auch sozial und identitär mit ihrer Nachbarschaft verbunden fühlen. Außerdem ist ein Wohnraum keine normale Ware, weil die Produktionsdauer und die Produktionskosten von Wohnungen sehr hoch sind. Der Markt kann also nicht mit schnellen Anpassungen reagieren. Wohnen ist auch keine klassische Ware, weil sie eben ein Grundbedürfnis ist. Also auf einen Toaster kann ich verzichten, wenn ich ihn mir welche leisten kann, auf eine Wohnung aber nicht. Das heißt, die Mieterinnen schränken also eher ihren Konsum in anderen Bereichen ein, bevor sie ihre Wohnung verlieren. Und schließlich werden Wohnungen anders als Toaster nicht an jeden oder jede vergeben, die sich dafür eine Schlange anstellen, sondern gesellschaftliche Diskriminierungsstrukturen spiegeln sich in der Wohnraumvergabe wieder, zum Beispiel wenn Menschen mit Migrationserfahrung oder kinderreiche Familien bei Wohnungsvergaben systematisch benachteiligt werden. Auch das ist vielfach nachgewiesen für viele Kontexte. Trotzdem wird in der Immobilienwirtschaft und in der öffentlichen Debatte meist so getan, als würde sich es um einen einfachen Angebot-Nachfragemarkt handeln beim Wohnungsmarkt. Das zeigt sich in der nicht totzukriegenden Trickle-Down-Theorie oder dem Sicker-Effekt, der immer wieder angeführt wird und der besagt, beziehungsweise der zeigt sich oft in so öffentlichen Debatten, wenn die Mieten irgendwo steigen, dann hört man oft, dass man einfach nur bauen, bauen, bauen muss. Und dann erübrigt sich das Problem mit den steigenden Mieten schon. Und wie teuer die neu gebauten Wohnungen sind, ist egal, weil es gibt ja diesen Sicker-Effekt durch Umzugsketten. So ist die Theorie. Also die besagt, wenn man also im oberen Segment, also hochpreisig neu baut, und Neubau ist eigentlich immer teuer, dann zogen ganz viele Menschen ja aus dem mittleren Segment in diese neuen Wohnungen ein und dadurch werden dort Wohnungen frei und dadurch wirkt sich das dann preisdrückend auf das untere Segment aus. So ist die Theorie, das ist ein reines theoretisches Modell, das mit der empirischen Realität nichts zu tun hat und es gibt auch keine empirischen Belege bisher, dass dieses Modell irgendwo mal funktioniert hat, weil Wohnraum eben keine normale Ware ist, weil diese Grundannahme, dass Neubau immer qualitätsvoller ist oder als qualitätsvoller angesehen wird und dass Leute deswegen dahin umziehen, auch schon mal falsch ist und weil jetzt in Deutschland speziell das deutsche Mietrecht auch gerade Mietsteigerungen bei Umzügen erlaubt. Wohnraum ist also keine normale Ware. Weil Wohnraum trotzdem als Ware gehandelt wird, sind immer wieder wiederkehrende Wohnungskrisen kein Fehler im System, sondern sie sind eben dieses System selbst. Und trotz der massiven sozialen Folgen der kapitalistischen Wohnraumproduktion befand Engels in der Wohnungsfrage in seinem Aufsatz, solange die kapitalistische Produktionsweise besteht, solange ist es Torheit, die Wohnungsfrage oder irgendeine andere, das Geschick des Arbeiters betreffende Frage einzeln lösen zu wollen. Die Lösung liegt aber in der Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise, in der Aneignung aller Lebens- und Arbeitsmittel durch die Arbeiterklasse selbst. Engels hat also gesagt, neben Widerspruch brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Das war vielleicht nicht so eine kluge Idee und dem wird heute auch widersprochen, unter anderem von dem prominenten Stadtgeograf David Harvey. Der beschreibt, dass die gebaute Umwelt, Built Environment, wie er es nennt, also damit meint er die Infrastruktur und dazu gehört auch der Wohnraum, die spielt eine sehr wichtige Rolle im kapitalistischen Akkumulationsprozess. David Harvey unterscheidet zwischen zwei Kapitalkreisläufen. Erstens dem Kreislauf der Warenproduktion. Und in diesem Kreislauf kommt es immer wieder zu Krisen durch überschüssiges Kapital ohne profitable Anlagemöglichkeiten. Die Lösung für diese Krisen ist das Verschieben dieses überschüssigen Kapitals in den zweiten Kapitalkreislauf der gebauten Umwelt. Das nennt er einen Spatio-Temporal Fix. Das kann man nicht so gut übersetzen, weil to fix im Englischen eben sowohl reparieren heißt als auch fixieren. Und das ist hier gemeint. Denn die Verschiebung des Kapitals hilft, Krisen im ersten Kapitalkreislauf zu reparieren, indem Kapital zeitlich und räumlich fixiert wird. Denn die Investitionen in die gebaute Umwelt bzw. Wohnraum sind eben natürlich räumlich gebunden und durch lange Investitionszyklen auch zeitlich gebunden. Hier so argumentiert also Harvey, anders als Engels, dass Wohnraum doch eine ganz zentrale Funktion, ganz zentral ist für das Funktionieren von des Kapitalismus. Er widerspricht Engels nicht darin, dass diese grundsätzliche Widerspruch von Wohnraum als Ware und Wohnraum als Grundbedürfnis bis heute quasi ungelöst ist. Und dass auch die Wohnungsfrage also immer grundsätzlich gleich strukturiert ist. Aber wie genau in verschiedenen Phasen des Kapitalismus die Wohnraumversorgung organisiert ist und wie sie ausgestaltet ist, das wandelt sich natürlich mit der Zeit. Und diesen Wandel kann man mithilfe der Regulationstheorie beschreiben. Die marxistisch inspirierte Regulationstheorie unterscheidet zwischen verschiedenen Phasen des Kapitalismus, die eben von relativer Stabilität geprägt sind. Diese Stabilität wird durch einen spezifischen Regulationsmodus, eine Regulationsweise hergestellt. Damit ist nicht einfach jetzt die Politik gemeint, sondern neben politisch-staatlicher Regulierung alle sozialen Verhältnisse, Akteure, Normen und Ideologien. Und dazu gehört, würde ich argumentieren, eben auch eine spezifische Ausprägung eines Urbanismus, also der Art, wie Stadt produziert wird und wie sie dann wiederum soziale Beziehungen formatiert. Man kann zwischen drei Hauptphasen unterscheiden, dem Laissez-faire-Kapitalismus mit dem Regulationsmodus Liberalismus und der Phase der Urbanisierung, dem Fordismus mit dem dazugehörigen wohlfahrtsstaatlichen Kooperatismus und der fordistischen Stadt, die in der Literatur auch so genannt wird. Und ab den 1970er Jahren eben kann man sprechen von der Phase des Postfordismus oder auch des Finanzkapitalismus mit dem neoliberalen Regulationsmodus und der neoliberalen Stadt. Diese Phasen sind in sich aber auch immer von inneren Widersprüchen geprägt und geraten deshalb in Krisen. Und diese Krisenzeiten sind Zeiten sozialer Bewegungen. Die erwachsen einerseits aus der Krise, aber gleichzeitig befeuern diese sozialen Bewegungen natürlich auch diese Krisen. Und in der gleichen Logik entstehen eben so, kann man so von drei große Phasen von sozialen Bewegungen unterscheiden. Die sozialen Bewegungen in der Krise des Laissez-faire-Kapitalismus seit dem 19. Jahrhundert bis in die 1920er Jahre, wo die Forschung lange einen Schwerpunkt auf die ArbeiterInnenbewegung gelegt hat. Dann natürlich die sozialen Bewegungen in der Krise des fordistischen Kapitalismus, in denen Sozialwissenschaften vor allem als neue soziale Bewegungen beschrieben. Und dann heute wieder eine Hochphase sozialer Bewegungen in der Krise des Neoliberalismus. Mit dem Regulationsansatz kann man außerdem argumentieren, dass soziale Bewegungen ihre Praktiken, Organisationsformen und Forderungen in Reaktion auf ein bestimmtes Regulationsmodell ausbilden und gleichzeitig dass dieses danach entstehende neue Regulationsmodus sich im Umgang mit diesen widerständigen Praktiken der sozialen Bewegungen bildet. Und auf diese Phasen will ich jetzt im Folgenden eingehen. Ich habe leider nicht genug Zeit, um jetzt ausführlich auf diese erste Phase des Laissez-faire-Kapitalismus und die darauf aufbauende Mieterinnenbewegung und die Wohnraumversorgung einzugehen. Nur so viel, ähnlich wie in der Arbeiterinnenbewegung, etablierte diese Mieterinnenbewegung im 19. Jahrhundert bis in die 20er Jahre sich in direkter Gegnerschaft zu der sehr gut organisierten Vermieterseite. Sie baute Organisationen der Interessensvertretung und der Selbsthilfe auf, sorgte dafür, dass die Wohnraumversorgung in den sich etablierenden Wohlfahrtsstaat integriert wurde, wenn auch weniger stark als in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge. In der Bundesrepublik Deutschland setzte sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg der fordistische Urbanismus durch. Der sah eben vor, eine Zonierung des Stadtraums in Funktionsräume, Arbeiten, Wohnen, Freizeit, die voneinander getrennt waren, also eine Funktionstrennung. Und damit einherging auch eine klare Geschlechterrollenaufteilung, also der mobile Mann, der eben pendelt zwischen diesen Funktionsräumen, und die häusliche Frau, die im Wohnraum bleibt. Das bedeutet, dieser fordistische Urbanismus hatte auch einen spezifischen Ausdruck eben in der fordistischen Wohnraumversorgung. Erstens war das wurde hier ein standardisierter Massenwohnungsbau durchgeführt in der Bundesrepublik Deutschland, eben im sehr speziellen System des sozialen Wohnungsbaus. Das ist ein typisches Beispiel für den Kooperatismus, der BRD darstellt. In Deutschland ist nämlich sozialer Wohnungsbau gar nicht unbedingt öffentlicher Wohnungsbau, sondern es bedeutet, dass Subventionen an private, öffentliche oder kollektive wie genossenschaftliche Wohnungsmarktakteure gingen, die im Gegenzug dafür Wohnungen bauten und die Mieten auf eine bestimmte Höhe festsetzen mussten und eben bestimmte Bevölkerungsgruppen hatten dort ein Belegungsrecht. Diese festgesetzte Miete und das Belegungsrecht galt nur für einen bestimmten Zeitraum, nämlich nur so lange, bis die Wohnungsmarktakteure, die diese Subventionen erhalten hatten, die zurückbezahlt haben. Deswegen spricht man auch von der sozialen Zwischennutzung, im sozialen Wohnungsbau. Das heißt, es war insgesamt ein sehr lukratives Verwertungsmodell. Die Wohnungsunternehmen wurden finanziert. Sie haben Kredite bekommen, haben Direktsubventionen bekommen, hatten quasi eine garantierte Abnahme, weil es einen massiven Wohnungsmangel gab und konnten dann noch nach 30 oder 45 Jahren die Wohnung komplett zum Marktpreis vermieten und die ganzen Steuergelder sind damit flöten gegangen. Außerdem muss man wissen, dass zu Beginn die Mieten, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, die Mieten im sozialen Wohnungsbau relativ hoch waren und die Belegungspolitik auch so war, dass eigentlich eher die Mittelschicht bevorzugt wurde. Also es ist ganz anders als das heutige Image von diesen Wohnsiedlungen, weil das am Anfang tatsächlich hat da eigentlich die Mittelschicht gewohnt. Im Bild sieht man hier ein solches Bauprojekt, das ist die Gropiusstadt in Berlin. Neben der Förderung des sozialen Wohnungsbaus spielte in der ja konservativ regierten Bundesrepublik vor allem die Förderung von Wohneigentum eine sehr wichtige Rolle. Es hat ein bisschen gedauert nach dem Zweiten Weltkrieg, bis das funktioniert hat, weil die Kapitalmärkte und das private Kapital einfach noch nicht so da waren. Aber dann nimmt es doch relativ schnell an Fahrt auf. Und dass diese Förderung von Eigentum, von Wohneigentum führt zur Suburbanisierung, also zum Wegzug von einkommensstarken Schichten aus den Städten ins Umland. Hier auf dem Bild sieht man zum Beispiel den Speckgürtel um München, also den Zuzug in die Umlandgemeinden von München in den 60er Jahren. Mit dieser Wohnungspolitik, also des standardisierten Massenwohnungsbaus und der Suburbanisierung, der Eigenheimförderung, ging außerdem eine massive Regulierung des Altbaubestandes einher, weil der soziale Wohnungsbau, den konnte sich ja nur die Mittelschichten leisten. Was macht man also mit den ganzen Armen? Wir müssen auch irgendwo wohnen. Die Notlage nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglichte eben massive Eingriffe in den Mietwohnungsmarkt. Das heißt, die Mieten im Altbau wurden auf Vorkriegsniveau festgesetzt. Da gab es also schon Mietendeckel. Und damit waren sie sehr, sehr niedrig. Allerdings war die Bausubstanz auch sehr, sehr schlecht. Es gab oft noch nicht mal innenliegende Toiletten oder Bäder. Im Bild sieht man hier zum Beispiel einen unsanierten Altbau in Frankfurt-Bockenheim. In den Altbauvierteln in den Innenstädten konzentrierten sich also die armen, alten AusländerInnen, Auszubildende und Studierende, die sich nicht leisten konnten, in den gut ausgestatteten neuen sozialen Wohnungsbau zu ziehen. Wie sich hier schon zeigt, produziert eben die fordistische Wohnraumversorgung ihre eigenen Krisen. Die sind da schon drin angelegt. Nämlich erstens dadurch, dass die Schicht, die sich den sozialen Wohnungsbau überhaupt leisten kann, doch relativ schnell bedient ist. Und so muss schon 1963 Wohngeld eingeführt werden als neues politisches Instrument. Das heißt, es ist eine Direktzahlung an die MieterInnen, also die geben es natürlich weiter an die Vermietendenseite, damit sich auch ärmere Schichten leisten können, in den sozialen Wohnungsbau zu ziehen und damit dieses Verwertungsmodell eben weiterläuft. Und hier zeigt sich deutlich, wie eben diese staatliche Allianz aus Staat und Immobilienwirtschaft da sehr zu sehr kreativen Lösungen geführt hat, wie diese Verwertung eben weiter funktioniert. Diese fordistische Wohnraumproduktion hatte aber auch noch andere negative Folgen, nämlich eine quasi politisch herbeigeführte Segregation der Stadt. Das heißt, die Suburbanisierung war ein Problem für die Städte, weil eben Steuereinnahmen und kaufkräftige Bewohnerschaft weggezogen ist und gleichzeitig die ärmere Bevölkerung sich konzentriert hat in der Altbausubstanz. In der Folge werden dann auch neue Politiken eingeführt, nämlich Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstädte, eine kulturelle, physische und schließlich auch ökonomische Inwertsetzung der Altbausubstanz. Das heißt, die Regulierung des Bestandes wurde zurückgefahren. Es wurden sogenannte Sanierungsgebiete ausgerufen, was eine schöne, also eine euphemistische Umschreibung dafür ist, dass man eigentlich geplant hat, das komplett abzureißen und mit geringerer Dichte und höheren Mieten wieder aufzubauen. Und das war auch das erklärte und öffentlich erklärte Ziel, die Sozialstruktur zu verbessern, wie das genannt wurde. Das heißt, dass dort eben einkommensstärkere Haushalte wieder hinziehen. Und dieser Umgang mit, also dieser staatliche Mediationsversuche der, mit den Krisen der fordistischen Wohnraumversorgung, die führen dann zu massiven Mietsteigerungen sowie gleichzeitigem Leerstand und Wohnungsmangel, hatten dem die Sanierungsgebiete zur Folge. Und das löst in den 1970er Jahren eine neue Welle der Mieterinnenbewegung aus, die auch in ganz Deutschland stattgefunden hat. Zum Beispiel gab es eine bundesweite Demonstration in 1970 in Frankfurt, bei der mehrere 10.000 Teilnehmende waren. Und die Rheinische Post charakterisiert sie so, sehr lustig, finde ich, was Rudi Dutschke vergeblich erhoffte, was dem SDS nie gelang, schaffen zurzeit protestierende Studenten fast mühelos den Beifall des Bürgers, die Solidarisierung von Arbeitern, Angestellten und Beamten. Hier zeigt sich auch schon ein Charakteristikum der MieterInnenbewegung, die eben keine Klassenbewegung ist. Ja, die, also Mieterinnen sind in Deutschland zumindest, in anderen Ländern ist das ein bisschen anders, aber in Deutschland sind aus fast allen Klassen eben Leute, Menschen Mieterinnen. Und deswegen ist also auch diese Bewegung, zumindest dann, wenn sie einigermaßen erfolgreich ist, auch immer von einer Klassenallianz bestimmt. Die werden natürlich auch gegeneinander ausgespielt, aber zu bestimmten Zeiten gelingt es eben, da verschiedene Klassen gemeinsam für die Wohnraumversorgung kämpfen. Okay, wie hat sich diese Mieterinnenbewegung ausgedrückt? Es haben sich eben vor allem sogenannte Mieterinitiativen oder Bürgerinitiativen in Sanierungsgebieten gegründet. Die wehren sich gegen die Verdrängung durch Kahlschlagsanierung, wie man es besser nennen könnte. Und zwar wehrt sich hier eben die ärmere Bevölkerungsschicht, die dort noch lebte, gemeinsam mit den zuziehenden, neu zuziehenden nonkonformistischen Mittelschichten. Zum Beispiel Menschen, die eben nicht dem normierenden Familienmodell des Fordismus sich anpassen wollten, Studierende und so weiter, die sind ja auch in diese Altbauviertel gezogen, auch teilweise auch auf der Suche natürlich nach günstigen Mieten, aber auch um diesen normierenden Zugriffen des fordistischen Staats irgendwie zu entkommen. Die haben, auf der linken Seite sieht man hier so ein Bild von so einem Abriss von einer Altbausubstanz in Berlin-Kreuzberg und auf der anderen Seite ein Bild, wie eine solche Mieterinitiative den Eingang der neuen Heimat zumauert. Die neue Heimat war das Wohnungsunternehmen der Gewerkschaften und als solches ist sie aufgetreten als Sanierungsträger, also die verantwortlich waren für den Abriss und den geplanten Neubau. Man sieht hier also, dass also eine Institution der alten Arbeiterinnenbewegung, die im Klassenkompromiss eingehegt wurde, zur Zielscheibe von Protest selbst wird. Der Mieterinnenbewegung, die sich eben in vielen Städten damals gezeigt hat mit solchen Mieterinitiativen, die sich gegen Mietsteigerung und Abriss wehrten, folgte dann auch noch eine Welle der Hausbesetzungen. Die hatte vor allem zum Anlass, dass eben durch diese Sanierung ganz viele Wohnungen leer standen, obwohl es immer noch eine Wohnungsknappheit gab. Also die Wohnungsknappheit nach dem Zweiten Weltkrieg war noch nicht aufgefangen und trotzdem gab es massenhaften Leerstand. Deshalb kam es zu diesen Instandbesetzungsbewegungen. Und es waren eben nicht nur, so wie heute das gängige Bild von so Besetzungen, ist ja eher aus der alternativen Szene, Autonome und so, aber zumindest am Anfang war das sehr viel diverser, wer da eigentlich besetzt hat, zum Beispiel auch Auszubildende, die von zu Hause abgehauen waren oder wie hier im rechten Bild zu sehen, war Besetzung auch ein Mittel der als Emanzipationsbewegung von türkischen Frauen, die hier eben auch in Berlin in der Cottbuser Straße ein Haus besetzt haben. Die Mieterinnenbewegung der 1970er Jahre kann man als Teil der neuen sozialen Bewegungen sehen und sie sind eben ebenfalls eine Reaktion auf die Krise des Fordismus gelesen werden. ist ein bisschen verwirrend, dass man sozusagen von den 70ern und 80ern von den neuen sozialen Bewegungen spricht und heute das immer noch sagt, obwohl die jetzt natürlich schon alt sind, aber das ist so ein stehender Begriff, deswegen werde ich das auch einfach so benutzen. Also wenn ich sage neue soziale Bewegungen, meine ich nicht aktuelle, sondern die alten quasi. Und die diese neuen sozialen Bewegungen, deren zentrale Organisationsformen und Forderungen sind in der Literatur vor allem entlang der Linien Autonomie und Identität beschrieben worden. Und das ist eben zurückzuführen als Gegenreaktion auf den fordistischen Regulationsmodus. Das heißt, die Zentralisierung und Bürokratisierung des Fordismus, die führt zu Forderungen nach mehr Partizipation, nach lokaler Demokratie, nach lokaler Identität, wie sie sich auch in diesen Mieterinitiativen in so Nachbarschaftsnarrationen zum ersten Mal zeigt. Ja, also es gab kein Kiez Kreuzberg vor den 1970er Jahren. Das war einfach ein Arbeiterviertel, da hat man sich nicht mit identifiziert, sondern diese Mieterinitiativen, die schaffen das dann, so eine nachbarschaftliche Identität, auch weil sie eben sozusagen klassenmäßig gab es keine Homogenität mehr durch den Zuzug der Mittelschichten. Deswegen schafft man sich solche nachbarschaftlichen, lokalen Identitäten. Dann die staatlichen Institutionen sind eben im Fordismus in kooperatistischen Arrangements mit den Interessen des Kapitals sehr stark verwoben, wie man im sozialen Wohnungsbau sieht. Und das hat zu Forderungen nach und Praktiken der Autonomie nicht nur gegen das Kapital, sondern auch eben gegen den Staat und dessen Institutionen geführt. Und schließlich greift der autoritäre fordistische Staat normierend in die Lebensführung der Menschen ein. Die Lebensstile außerhalb der heteronormativen Kleinfamilie werden eben sozial geächtet. Das heißt, die Konsequenz ist bei den neuen sozialen Bewegungen, Forderungen nach Selbstbestimmung und einem Recht auf differenzielle Identität zu stellen. Zur selben Zeit wie die neuen sozialen Bewegungen gewinnt das neoliberale Projekt an Einfluss, teils mit ähnlichen Kritiken am Fordismus, wie sie die neuen sozialen Bewegungen stellen. Aber natürlich ist es eine rechte wirtschaftsliberale Strategie mit einer Abkehr vom autoritären und zentralisierten, bürokratisierten Staat, und mehr individuelle Freiheit werden auch da gefordert. Und dieser neue, sich etablierende neoliberale Regulationsmodus, der formt sich eben auch aus im Umgang mit den neuen sozialen Bewegungen. Das heißt, der Neoliberalismus lernt von den widerständigen Praktiken der sozialen Bewegungen. Und so funktioniert das zum Beispiel. Das heißt, die Forderung nach mehr lokaler Demokratie, die landen dann, führen dann zu einer Lokalisierung der Politik. Das heißt, der zentrale Staat zieht sich zurück und überlässt Entscheidungen und Fürsorgeleistungen der lokalen Ebene. Dort gibt es aber kaum Ressourcen, die überhaupt übernehmen zu können. Das Begehren nach Gruppen- und ortsspezifischer Identifizierung wird überführt in eine Regierungstechnik des Regierens durch Gemeinschaft. Das heißt, Interessensgegensätze innerhalb konstruierter Gemeinschaften werden abgestritten und die Gemeinschaft so regierbar gemacht. Auch heute noch sieht man das gut in der Rede immer von der Nachbarschaft und deren Interessen, als ob das irgendwie ein homogener Raum wäre. Die Verstrickung der staatlichen Institutionen in die Erwirtschaftung von privatem Kapital hat eben eine Abkehr von sozialen Bewegungen, von diesen staatlichen Institutionen als Adressat von Forderungen geführt. Und im neoliberalen Projekt wird das zum Abbau von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen umgemünzt. Von sozialen Bewegungen geschaffene autonome und alternative Lebens- oder Räume bringt das neoliberale Projekt erstaunliche Toleranz entgegen, solange sie eben eng in ihren abgesteckten Grenzen bleiben. Das kulturelle Kapital kann in der neoliberalen Logik sogar ökonomisch in Wert gesetzt werden. Man denkt zum Beispiel an Stadtmarketingkampagnen, die offensiv mit besetzten Häusern und deren mit deren Kulturszene werben oder sowas. Und schließlich die Forderungen nach differenzieller Identität und einer Abkehr von einer Normierung der Lebensstile, die werden im Neoliberalismus zum Individualismus, der gesellschaftliche Zusammenhänge und kollektive Strukturen als vermeintlich überflüssig sieht. Und die Forderung nach Selbstbestimmung und Ansätze der Selbstverwaltung, die auch prägend waren für diese Bewegung, werden zu Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung als Qualitäten eines unternehmerischen Selbst und natürlich auch zur Responsibilisierung der Bürgerinnen, also zur Ausweitung von Selbsthilfe als Ersatz für sozialstaatliche Leistungen. damit kein Missverständnis aufkommt, ich will überhaupt nicht argumentieren, dass diese neuen sozialen Bewegungen irgendwie die gleichen Forderungen wie das neoliberale Projekt gestellt haben oder dass sie schuld sind, dass ich das durchgesetzt habe. Sondern es gibt aber halt ein Verwandtschaftsverhältnis, wie Armin Kuhn das nennt, zwischen diesen beiden, weil beide auf die gleiche Krise des fordistischen Regulationsmodus reagieren und ihre Kritik eben daran formulieren. Deswegen haben sie gewisse Ähnlichkeiten. Teil dieses jetzt neuen neoliberalen Projektes, des neoliberalen Regulationsmodus, ist natürlich auch die Einführung einer neuen Stadt- und Wohnungspolitik. Wie genau sich diese neoliberale Wohnungspolitik und Stadtpolitik ausformuliert hat, das wäre auch nochmal ein einstündiger Vortrag mindestens. Ich will hier nur kurz auf drei Beispiele eingehen, nämlich auf den sozialen Wohnungsbau, was eben auf der Bundesebene sozusagen geregelt wird, auf die unternehmerische Stadtpolitik auf der kommunalen Ebene und schließlich auf das Thema der Finanzialisierung der Wohnraumversorgung, wo man sieht, dass eben auch angrenzende Politikfelder für die Wohnraumversorgung eine sehr große Rolle spielen, in dem Fall eben die Finanzmarktpolitik. Das System des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland habe ich ja bereits erklärt. Dem ist eben inhärent, dass wenn keine neuen Sozialwohnungen gebaut werden, dass dann automatisch der Bestand an Sozialwohnungen schrumpft, weil die ja aus der Bindung fallen und damit keine Sozialwohnungen mehr sind. Und genau das ist passiert. Wir haben eine drastische Abnahme des Bestandes an Sozialwohnungen von knapp unter 3 Millionen noch 1990 auf jetzt weniger als 1,2 Millionen heute. Weniger Sozialwohnungen heißt weniger Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen. Dass das neoliberale Projekt aber nicht unbedingt heißt, dass es weniger Staat gibt, sondern nur andere Art von Interventionen, zeigt sich auch hier. Es wird zwar kein oder fast kein Geld mehr für sozialen Wohnungsbau ausgegeben werden, aber die Ausgaben für Wohngeld, also für die Direktsubventionen der Vermieter und für die Kosten der Unterkunft, das ist das, was Sozialleistungsempfängerinnen bekommen, haben sich 2016 auf 18,7 Milliarden Euro belaufen. Wir haben es also hier mit einem Wandel von der sogenannten Objektförderung zur Subjektförderung zu tun, also von der Förderung von dem Neubau von Wohnungen hin zur direkten Geldgabe an Mieterinnen, die das natürlich direkt weitergeben an Vermieterinnen. So viel zum sozialen Wohnungsbau. Dem Rückbau der Objektförderung auf der Bundesebene, dem entspricht auf der kommunalen Ebene die, was unternehmerische Stadtpolitik genannt wird. Das heißt eben, dass im Zentrum von der Stadtpolitik nicht mehr die Bereitstellung von kollektiven Infrastrukturen steht, sondern die Standortkonkurrenz um Ansiedlung von Unternehmen und um den Zuzug von steuerzahlungskräftigen Mittelschichten. Und man macht quasi eine Bevölkerungspolitik für diese. Ganz konkret heißt es, Kommunen schaffen eben höherwertigen und höherpreisigen Wohnraum und qualitätsvolle Nachbarschaften für diese Mittelschichten. Also nicht bezahlbaren Wohnraum, sondern bezahlbaren Wohnraum schon, aber eben für Mittelschichten nur bezahlbar. Und die ärmeren Schichten müssen wegziehen. Das wird auch als State-led Gentrification bezeichnet und ist oft mit der Rede von der sozialen Mischung verbunden. Es wird damit legitimiert. Dass das nur eine Legitimation, also wird immer gesagt, ja, soziale Mischung ist gut da für die Gesellschaft, wenn die Schichten sich begegnen und das muss, deswegen müssen für die soziale Kohäsion müssen Nachbarschaften durchmischt sein. Aber dass das vor allem eine Legitimation für Verdrängung ist, sieht man schon daran, dass eigentlich noch nie irgendjemand gefordert hat, dass jetzt ein reiches Viertel, dass da weil die soziale Mischung sich verbessern müsste. Dazu passend zur unternehmerischen Stadtpolitik haben auch die Kommunen große Teile ihrer kommunalen Wohnungsbestände privatisiert. Und zwar nicht nur haben das die Kommunen gemacht, sondern auch andere große Eigentümer wie die Bundesländer. Und der sogenannte Werkswohnungsbau wurde auch massenhaft privatisiert. Das heißt, es waren die Wohnungsbestände, die Industrieunternehmen, große Industrieunternehmen gehalten haben, selber gebaut haben für ihre ArbeiterInnen. Und diese Wohnungsbestände der öffentlichen Hand und der Industrieunternehmen, die kommen eben als große Portfolios en bloc auf den Markt. Das ist die eine Ausgangsbedingung für die Finanzialisierung der Wohnraumversorgung in Deutschland. Und die andere ist die Deregulierung der Finanzmärkte im Laufe der 1990er Jahre. 2005 gab es nochmal eine Reform unter rot-grüner Bundesregierung. Und das ermöglicht sozusagen den Einstieg finanzmarktorientierter Wohnungsunternehmen auf den deutschen Immobilienmarkt. Knut Unger definiert die so: Finanzmarktorientierte Vermietungsunternehmen investieren nicht in Wohnungen, um den Bedarf bestimmter Bevölkerungsgruppen an Wohnraum zu decken. Sie sind auch nicht bloß gewinnorientierte Immobilienunternehmen. Ihr Kerngeschäft ist die Konstruktion, Vermarktung und Verwaltung von global konkurrenzfähigen Anlageprodukten. Wer sind die Anleger in solchen Unternehmen? Es sind teils reiche Individuen, die über Fonds wie Blackstone dort anlegen, aber auch und vor allem sogenannte institutionelle Anleger wie Versicherung oder Pensionsfonds. Der Kapitalismus hat also diese absurde Situation eingerichtet, dass vielleicht die Interessen einer kanadischen Rentnerin gegen die Interessen einer armen Mieterin irgendwo in Deutschland jetzt gegeneinander gestellt werden. Diese finanzialisierten Wohnungsunternehmen, die verfolgen zwei Verwertungsstrategien, die beide sehr negative Konsequenzen für die Mieterinnen haben. Entweder sie sparen Kosten, indem sie ihre Bestände nicht richtig instand halten, also die verfallen lassen und die Verwaltung stark rationalisieren, was auch negative Konsequenzen hat für die Mieterinnen. Oder sie leiten starke Mietsteigerungen durch Modernisierung ein und verdrängen eben dadurch die zumeist ärmeren Mieterinnen in diesen Beständen. Durch verschiedene Aufkaufprozesse sind in den letzten Jahren die zwei größten Vermieter deutschlandweit entstanden, die auch durch Presse mittlerweile ganz gut bekannt sind, die Vonovia und die Deutsche Wohnen, die aktuell über eine Fusion verhandeln, beziehungsweise ist das schon eine beschlossene Sache, aber noch nicht vollzogen, dass damit die Vonovia, das größere von den beiden Unternehmen, die Deutsche Wohnen aufkauft. Das sind jetzt nur einige Beispiele für neoliberale Stadt- und Wohnungspolitik. Diese insgesamt Privatisierung und Deregulierung ist die eine Ausgangsbedingung für die massiven Mietsteigerungen, die vor allem in den 2010er Jahren in den deutschen Städten passieren. Und die andere Ausgangsbedingung ist die Finanzkrise 2008, nach der eben globales Kapital auf der Suche nach einem sicheren Hafen die deutschen Immobilienmärkte entdeckt und massiv nach Deutschland strömt. Das heißt, seit 2010 steigen die Mieten in Deutschland massiv in den Metropolen, aber auch in kleineren Städten und auch im strukturstarken ländlichen Raum. An Basel angrenzendes Süddeutschland ist auch so eine Region, in der die Mieten massiv steigen in Deutschland. Diese starken Mietsteigerungen sind jetzt die Ausgangssituation für die aktuelle Mieterinnenbewegung in der Krise der neoliberalen Stadt. Seit Mitte der 2000er Jahren haben sich viele lokale Mieterinneninitiativen in vielen Städten gegründet, in den Metropolen mit den größten Mietsteigerungen wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt, aber auch in vielen kleineren Städten wie Jena oder Tübingen. Idealtypisch kann man zwischen zwei Arten von Gruppen unterscheiden. Erstens Gruppen, die sich aus der Betroffenheit heraus gründen, die eben von Mietsteigerungen betroffen sind in einem Haus oder einer Siedlung. Die sind meist recht heterogen, ebenso zusammengesetzt, wie die Bewohnerschaft da zusammengesetzt ist und auch oft zunächst erstmal unideologisch in der Ausrichtung. Und man erkennt die Gruppen meistens daran, dass sie in ihrem Namen entweder ihre Straße oder den Namen ihrer Nachbarschaft tragen, wie zum Beispiel Kotti und Co. in Berlin, die am Cottbusser Tor zu Hause sind. Und der zweite Idealtyp dieser Arten von Gruppen wird eher aus linken Kontexten heraus gegründet und die dann sich ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel Gentrifizierung oder Zwangsräumung, annehmen. Und diese Gruppen haben eben oft sowas wie Recht auf Stadt oder Stadt für alle in ihrem Namen und damit natürlich auch schon einen politischeren Anspruch. Die Mieterinnenbewegung ist insgesamt sehr lokal orientiert. Es gibt teilweise stadtweite Netzwerke und in den letzten Jahren auch eine verstärkte bundesweite Vernetzung. Aber insgesamt ist diese Bewegung durch ihren Ursprung in der direkten Betroffenheit in einem Haus eben wirklich sehr, sehr lokal ausgerichtet. Wer protestiert hier? Die Bewegung ist relativ heterogen, sind eben ärmere Schichten und die zunehmend auch betroffene Mittelschicht. Auch vom Alter her sind von Studierenden bis Rentnerinnen, die vor allem in Berlin besonders wichtig sind für die Bewegung, sind da alle dabei, sind Menschen mit und ohne Migrationserfahrung dabei und auch mit und ohne politische Vorerfahrung aus sozialen Bewegungen, Parteien und Gewerkschaften. Aber für viele Leute ist es auch das erste Mal, dass sie sich politisch engagieren. Ebenso heterogen sind die Aktionsformen, die angewendet werden, von Lobbyarbeit, Demonstrationen bis hin zu direkten Aktionen bei Zwangsräumung. Und die Anwendung dieser Aktionsform ist auch recht unorthodox oder unerwartet und undogmatisch. Zum Beispiel besetzen hier auf der einen Seite Seniorinnen ihr von Räumung bedrohtes Seniorenzentrum in der Stillenstraße in Berlin und auf der anderen Seite sammeln linksradikale Gruppen Unterschriften für den Mietenvolksentscheid in diesem Fall in Berlin. Auch wenn man nur, wenn es eher lose Verbindungen zwischen Initiativen und Städten gibt, würde ich trotzdem sagen, man kann auf jeden Fall von einer Mieterinnenbewegung in Deutschland sprechen, eben weil diese Bewegung bestimmte Aktionsformen teilt und auch bestimmte Forderungen. Ich will zwei kurz vorstellen. Eine Aktionsform ist die des eben das ein direkt demokratisches Instrument, der Volksentscheid, das in Deutschland auf kommunaler und auf Landesebene angewandt werden kann, also nicht auf Bundesebene, aber auf diesen niedrigeren Ebenen eben. Und diese wohnungspolitischen Volksentscheide, die hatten verschiedene Ziele, zum Beispiel die Verhinderung einer Luxusbebauung durch private Wohnungsunternehmen, wie beim Volksentscheid zum Tempelhofer Feld in Berlin, die sozialere Ausrichtung eines öffentlichen von öffentlichen Wohnungsunternehmen wie in Berlin, Frankfurt und Jena, die Einführung eines öffentlichen Wohnungsunternehmens überhaupt, die Gründung eines solchen in Osnabrück. Dann gab es einen Volksentscheid zur Mietobergrenzen, zur Einführung von Mietobergrenzen in Bayern und in Berlin aktuell das Volksbegehren zur Vergesellschaftung großer Immobilienbestände. Teils waren diese Volksentscheide erfolgreich, teils sind sie in Kompromissen geändert und teils sind sie auch an rechtlichen Hürden gescheitert. Eine zweite geteilte Aktionsform ist die Organisierung von Mieterinnen gegen große finanzmarktorientierte Vermieter. Hier ist das Voneinanderlernen, glaube ich, noch deutlicher von diesen Initiativen. Das Problem mit diesen Großvermietern ist neben ihrer Bewirtschaftungsstrategie, dass die eben oft im Besitz von Großwohnsiedlungen sind, in denen ärmere Bevölkerungsschichten noch leben. Hier geht die Mieterinnenbewegung zunehmend mit Ansätzen des Organizing vor. Und in Berlin haben sich so zum Beispiel verschiedene Siedlungen organisiert, zum Beispiel das Bündnis Otto-Suhr-Siedlung, das im Logo man hier oben links sieht, und die haben sich dann zusammengeschlossen, diese verschiedenen Siedlungen in Berlin, im Netzwerk Mieterinnenprotest Deutsche Wohnen. Und aus diesem Umfeld und der Deutsche Wohnen enteignen Kampagne ist die Starthilfe AG entstanden, die diese Organizing-Ansätze eben verbreitet und anderen Leuten beibringt. Und die hat zum Beispiel die Broschüre Zusammentun geschrieben. Diese Broschüre fand dann Anwendung bei der Organisierung von Vonovia-Mieterinnen in Leipzig in der Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe. Die Vonovia-Mieterinnen tun sich auch zusammen, so wie auch die Deutsche Wohnmieterin, um bei den Hauptversammlungen dieser Aktiengesellschaften zu protestieren. Hier ein Bild von einer Demonstration 2019. Und sie sind außerdem versammelt im Netzwerk als netzwerkkritische Aktionärinnen, als Plattform für kritische Immobilienaktionärinnen. Die Bewegung teilt also bestimmte Aktionsformen, sie teilt auch bestimmte Forderungen. Ganz grob zusammengefasst sind diese Forderungen eine Regulierung des privaten Wohnungsmarktes, eine Stärkung des kommunalen und kollektiven Wohnungsbaus und mehr Mitbestimmung. In diesen Forderungen drückt sich eine geteilte politische Kollektivität aus, so argumentiere ich in meiner Promotion. Zur Erinnerung, die politische Kollektivität neuer sozialer Bewegungen der 70er und 80er Jahre in der Krise des Fordismus, da wurde eben Autonomie, Identität betont gegen einen autoritären und normierenden Staat und gegen einen Staat, der private Gewinne in kooperatistischen Arrangements ermöglichte. Sind wir in einer anderen Phase des Kapitalismus, in dem der neoliberale Staat eben Individualismus und Selbstverantwortung predigt und dem der Staat den Bürger verantwortlich macht und sich zurückzieht aus der Daseinsvorsorge. Die Frage ist jetzt also, zu welcher politischen Kollektivität führt das? In meiner Promotion habe ich das als postidentitäre und postautonome politische Kollektivität bezeichnet. Kurz zurück zum Ausgangspunkt meiner Präsentation. Ich habe ja gefragt, warum gelingt die politische Mobilisierung bei der Räumung der Liebig 34 so viel weniger als bei der mietenpolitischen Bewegung in Berlin. Und ich möchte die restliche Zeit jetzt noch nutzen, zu erklären, warum das so ist und dafür eben diese beiden Begriffe postidentitär und postautonome politische Kollektivität erklären. Mit postidentitär meine ich, dass diese Mieterinnenbewegung keine auf Differenz beruhende Identität aufbaut. Das heißt, Forderungen werden nicht aus einer bestimmten Identität abgeleitet. Im Gegenteil wird die Diversität der Bewegung wird stark betont, wie zum Beispiel in dieser Selbstbeschreibung der Mieterinitiative Cotti & Co., wo es heißt, wir sind eine Vielfalt der politischen und sozialen Meinungen, Einschätzungen, Geschichten und Lebensentwürfe. Mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelt, teilen wir ein Dach über dem Kopf und vieles mehr. Es kommt, wie ich schon gesagt habe, ab und zu zur Ausprägung von lokalen Identitäten, die auch das Logo dieser Initiative, das ja ein I Love Cotty ist, also auf die New Yorker Stadtmarketing sogar Bezug nimmt, also ganz stark so eine lokale Identität aufbaut. Aber diese lokalen Identitäten werden eben nicht als abgeschlossen dargestellt und nicht als etwas, was man jetzt gegen Zuziehende oder Touristen oder sowas verteidigen muss, was sich zum Beispiel zeigt in der hier gezeigten Postkarte, auf der Cotty und Co. Touristen explizit einlädt, doch bitte an ihrer Demonstration teilzunehmen und sich eben nicht gegen die abgrenzt. Mit postidentitär meine ich außerdem, dass ein kollektives und heterogenes Wir betont wird. Also es gibt wahnsinnig viele Wir-Narrationen in dieser Bewegung. Wir zum Beispiel auf dem Bild, ein Transparent, das hochgehalten wurde auf eine Demonstration der Initiative Bizim Kiez in Berlin. Bizim ist türkisch und heißt unser oder wir. Und auf dem Schild steht eben Bizimness statt Business. Also wir sein oder statt Business machen. Also das Wir wird dagegen die von außen eindringende Immobilienverwertung sozusagen verteidigt. Die Mieterinnenbewegung hat auch keine Subkultur ausgeprägt, wie das neue soziale Bewegungen oft gemacht haben. Es gibt keine Abgrenzung zur Mehrheitsgesellschaft. Und ich finde, dieses Meme der deutschen Wohnen- und Co-Enteignen-Kampagne zeigt das ganz wunderbar. Hier ist kombiniert ein Zitat des CEO der Deutsche Wohnen, Michael Zahn. Und der hat über die Mietenwahnsinn-Demonstration 2019 in Berlin gesagt, das ist das hässliche, laute, unseriöse Berlin. Das ist das Berlin, das keine Zukunft hat. Er hat also versucht, diese Demonstration zu delegitimieren, indem er sie eben als Chaoten, Fortschrittsverweiger oder sowas dargestellt hat. Und die Deutsche Wohnen und Co-Enteignen-Kampagne nimmt jetzt ein Bild von genau dieser heteronormativen Kleinfamilie mit einem Schild, Mieter sind keine Zitronen, ganz brav, und setzt es über dieses Zitat und karikiert es damit. Also ganz klar, hier keine Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft. Mit postidentitärer politischer Kollektivität meine ich aber nicht, dass es eine anti-identitäre Kollektivität wäre. Das heißt, Ausschlüsse aufgrund von Identität werden nicht als sekundär betrachtet. Im Gegenteil wird zum Beispiel das Thema von rassistischen Ausschlüssen vom Wohnungsmarkt oft explizit mitverhandelt. Also es ist jetzt nicht ein Rückfall sozusagen hinter die neuen sozialen Bewegungen, die diese Themen ja stark gemacht haben, sondern es wird mit einbezogen. Von postautonomer politischer Kollektivität spreche ich, weil die Mieterinnenbewegung ganz explizit staatliche Strukturen anspricht. Sie stellt Forderungen an diese, wie hier zum Beispiel Stadt für alle Bochum stellt die Forderung, eine Zweckentfremdungssatzung einzuführen. Wie man sieht, ist Wohnungspolitik unglaublich sexy und aufregend. Eine Zweckentfremdungssatzung bedeutet, dass Wohnungen, die zum Beispiel Vermieter, die ihre Wohnung leer stehen lassen oder die ihre Mietwohnung als Büro vermieten, dass die bestraft werden können. Und diese Forderung wird also von der sozialen Bewegung an die Stadt gestellt. Das Ziel ist, die Beeinflussung der Politik, um materielle Verbesserungen für möglichst viele Menschen zu erreichen. Es ist also nicht das Ziel, eine Subkultur aufzubauen oder für die etwas Gutes zu tun, sondern eben wirklich eine breite Masse damit auch zu erreichen. Dazu wird auch die Wiedereinführung von Institutionen der Daseinsvorsorge gefordert, wie hier eben in Osnabrück zur Neugründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Aber gleichzeitig hat man ja auch Erfahrungen gemacht damit, dass staatliche Institutionen nicht unbedingt heißt, dass es da besser läuft. Also gerade Mieterinnen von kommunalen Wohnungsunternehmen haben auch die Erfahrung gemacht, dass diese Wohnungsunternehmen als Cash-Cows zur Sanierung der kommunalen Haushalte herhalten mussten und es da sehr große Mietsteigerungen gab. In Berlin zum Beispiel gab es auch die höchsten Zwangsräumungsquoten, nicht im privaten Mietmarkt, sondern bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen. Deswegen sind Demokratisierungsforderungen genauso wichtig in dieser Bewegung. Also es wird für mehr Mitbestimmung zum Beispiel in Planungsverfahren gestritten, da hier mehr Mitbestimmung als schon vorgesehen ist. Hier auf dem Bild zum Beispiel die Initiative Stadt von unten im Saal der Bezirksverordnetenversammlung in Friedrichshain-Kreuzberg, die dort eben mit den Politikerinnen einige Diskussionen gemeinsam durchführt. Es wird auch die Demokratisierung von staatlichen Institutionen direkt gefordert, wie hier in Berlin auch zum Beispiel das Bündnis Kommunalen Selbstverwaltet Wohnen, was eben für mehr Mitbestimmung von Mieterinnen in diesen landeseigenen Wohnungsunternehmen kämpft. Deswegen wieder rede ich nicht von einer anti-autonomen politischen Kollektivität, sondern eben von einer postautonomen. Und ich meine eben, man kann argumentieren, dass diese Ausprägung der aktuellen Bewegung direkt eine Reaktion auf den neoliberalen Regulationsmodus ist, weil dieser Neoliberalismus sich eben ganz anders darstellt als der Fordismus. Und um jetzt zu meiner Ausgangsfrage zurückzukommen, so erklärt sich meiner Meinung nach auch die höhere Anschlussfähigkeit der Mietenwahnsinn-Demonstration und der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil sie eben diese postidentitäre und postautonome Kollektivität nutzen. Und da, die stellen sie nach außen dar und damit sind sie für viele Menschen verständlich und anschlussfähig, weil sie an deren unmittelbare Alltagserfahrung anknüpfen. Dagegen die Liebig 34, deren politische Kollektivität erinnert eben eher an die sozialen Bewegungen der 1980er Jahre und damit knüpfen sie weniger stark an heutige Erfahrungen an und können auch weniger stark Leute für ihr Anliegen mobilisieren. Soweit. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Präsentation einen Überblick über die Wohnraumversorgung in der kapitalistischen Stadt und die Mieterinnenbewegung in Deutschland geben. Und ich freue mich sehr über Fragen und Kommentare.
Ja, vielen herzlichen Dank für den interessanten Vortrag erstmal, dessen Thema uns vielleicht alle irgendwie betrifft.